Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, Mord zu Weihnachten gehört zur Weihnachtsgeschichte offensichtlich dazu, ist aber selten Thema einer Predigt in den Tagen nach Weihnachten. Ohne Anfang, ohne Ende, haben wir gerade gesungen, scheint das Reich des Bösen sich zu freuen, und im Kindermord zu Bethlehem wird es offensichtlich. Stille Nacht, heilige Nacht, das kann man nicht singen. Hier ist nichts still. Friedliche Weihnachtsstimmung, hier ist gar nichts friedlich. Die Krippe, das Haus werden fluchtartig verlassen und stehen leer. Wird Jesus zum Objekt der Gewalten statt Subjekt, also Beherrscher der Macht zu sein? Nimmt Jesus wirklich trotz aller Widerstände diese Welt mit seiner Liebe ein, wie wir es gesungen haben? Scheint nicht der Fall zu sein. Denn die Erzählung über das blutige Ereignis kurz nach der Geburt Jesu ist schockierend. Es sind Bilder des Grauens, die Matthäus da zeichnet. Soldaten, Polizei des Königs Herodes, zappelnde Kinder, die um ihr Leben schreien, bis sich nichts mehr regt, verzweifelte Mütter und Väter, bis dann Totenstille einkehrt. Das sind hässliche Szenen, die eigentlich nicht zur Weihnachtsgeschichte passen, die wir eigentlich in diesen Tagen nicht so gern hören. Davor möchte man am liebsten fliehen, nach Hause, ins Warme, in die sichere Wohnung, zum Duft der Kerzen, in die stille Nacht, heilige Nacht, in die anderen Weihnachtsgeschichten. Und gleichzeitig bleiben diese Szenen uns bis heute nicht erspart. Man muss, stelle ich fest, in diesen Tagen allerdings etwas länger suchen, in der Presse und in Medien, um auf solche Nachrichten zu stoßen. Ich habe den Eindruck, dass zumindest bei den Markenpresseblättern hierzulande heute und gestern eher die guten Nachrichten dominieren und die Schreckensnachrichten im Kleingedruckten zu finden sind. Wenn es da um Syrien geht oder um Ägypten, um Nordkorea, um den Sudan, um die Situation in der Ukraine, um die Türkei, das, was in Russland passiert. Verdrängt und vergessen? Mord zu Weihnachten. Wie ist das eigentlich möglich? Wie kommt es zu dieser Diskrepanz zwischen der scheinbaren Macht des Königs Herodes und der Niedrigkeit und Ohnmacht des kommenden Weltenkönigs Jesus Christus? Herodes ist ein erschrockener Mensch. Er ist erschrocken durch die Nachricht, dass ein neuer König geboren sei, der ja gar nicht zu seinen Nachfahren gehört. Und er fühlt sich betrogen durch die Magier, mit denen er ja Absprachen getroffen hat. Geht hin, erkundigt euch und dann kommt zurück und berichtet, damit auch ich anbete. Ein erschreckter Mensch, ein betrogener Mensch, Angst. Und diese Angst wird dann zum Antrieb für seine hemmungslose Brutalität und ein Zeichen auch für die Abgründigkeit der Menschen, das, was Menschen tun können. Im Alten und im Neuen Testament, also in der Bibel, finden wir oft sehr ernüchternde Einblicke in die Abgründe des Menschen. Kain ermordet Abel, der erste Mord in der biblischen Geschichte, und Herodes lässt die Kinder ermorden. Es ist umstritten, wie viele es waren. Manche reden von Hunderten, manche reden von 20 bis 30, manche sagen, es waren 5. Ich glaube, die Zahl spielt keine Rolle. Kriminalgeschichte und Weltpolitik kommen zusammen, im Zusammenhang zwischen Angst und zügelloser Gewalt. Und voller Versuchungen ist diese Geschichte, mit einem Schwertstreich eine Bedrohung der eigenen Macht auszuschalten. Ich habe mal nachgeschaut, was so in den letzten 10 Jahren auch im Zusammenhang mit diesem Text passiert ist, mit diesem Bibeltext. Im Irak zum Beispiel hieß es vor gut 10 Jahren, Mission erfüllt, Friede gebracht durch den Schwertstreich. Wirklich? Ich glaube nicht, dass der Irak viel friedlicher geworden ist. Wie ist es mit dem arabischen Frühling? Mit der Demokratie in Ägypten? Natürlich wird gewählt. Und dennoch Terror und brennende Kirchen. Oder wenn ich dieser Tage in die Ukraine schaue, wo Menschen in Abhängigkeit von einer schwer verwundeten Großmacht Russland Gewalt gegen das eigene Volk einsetzen. Auch da wird geklagt und geschrien. Aber der Zorn des Herodes ist doch ganz anders, oder? Das richtet sich ja gegen ein Kind. Ein Kind, ein echter Rivale. Herodes macht sich ja noch nicht einmal die Mühe, diesem Rivalen in die Augen zu schauen. Hat er so viel Angst vor diesem Kind? Er lässt lieber seine Schergen die Aktionen ausführen. Die schickt er los. Und so ist das manchmal im Umgang mit den Rivalen. Da gibt es Nachrichten und Gerüchte. Da ist ein neuer König geboren. Da ist jemand erschreckt und verstört, fühlt sich betrogen und wird sehr zornig. Und dann geht er mit diesem tatsächlichen oder eingebildeten Rivalen folgendermaßen um. Er erkundigt sich ganz freundlich über diesen Rivalen. Herodes befragt die Sterndeuter. Und dann, im passenden Moment, möchte er den Rivalen in seiner Schwachstelle treffen. Er schickt seine Söldner vor, er geht nicht selbst, aber er hat Menschen, die sich ihm loyal verpflichtet fühlen, die in seinem Auftrag handeln. Wieso sollte er die Drecksarbeit machen? Wer macht sich schon selbst die Hände schmutzig? Herodes schickt andere aus, bleibt in seinem sicheren Palast, fast anonym. Bis heute funktioniert diese Vorgehensweise im Umgang mit tatsächlichen oder eingebildeten Rivalen. Und bis heute ist auch die Folge die gleiche. Viel weinen und wehklagen. Ungetröstet sein und ungetröstet bleiben. Diese Episode wird in der Bibel sehr kurz geschildert. Es sind nur wenige Worte, die das beschreiben. Und so ist es, glaube ich, heute auch, dass vieles geschieht, was nicht die Schlagzeilen macht und dennoch existiert. Mord zu Weihnachten. Warum müssen Unschuldige leiden, habe ich mich gefragt. Ich glaube, es ist die Grundfrage nach dem menschlichen Leid durch Unrecht und Gewalt, durch Angst und Kränkung. Das wird in der Bibel nicht ignoriert und auch nicht übertüncht durch schöne Traditionen. Die Grundfrage dieser menschlichen Existenz wird in den Zusammenhang mit der Geburt des Retters dieser Welt gestellt. Und rund um die Geburt diese dramatischen Szenen, wo dann der Prophet zitiert wird. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Wenn man das liest im großen Zusammenhang vom Alten Testament, der Geburt Jesu und darüber hinaus, wird deutlich, von der Geburt Jesu aus führt ein gerader Weg zum letzten Schrei des Gekreuzigten, der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus schrie abermals auf und verschied. Da gibt es Zusammenhänge. Kurt Marti hat das mal so formuliert. Er sagt, nicht Ägypten ist der Fluchtpunkt der Flucht. Die sind ja nach Ägypten geflohen und dann hinterher zurückgekehrt. Sondern das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. Nicht Ägypten ist der Fluchtpunkt der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. Und so ist das, wenn gekränkte irdische Macht zur Raserei verkommt. Kindermord zu Bethlehem, Kreuzigung Jesu. Am Anfang war die Frage, wer ist der neugeborene König der Juden? Die Antwort findet sich dann am Kreuz, in der Tafel. Das ist der König der Juden. Am Anfang die Frage, wo ist der und wer ist der neugeborene König? Am Kreuz, dies ist der König der Juden. Überraschende Zusammenhänge? Wohl kaum. Die Angst des Herodes ist übrigens nicht unbegründet. Er hat Angst vor einer ihm unheimlichen Macht, denn der mächtige Gott wird Mensch, kaum vorzustellen. Auch für mich noch immer ein Wunder, nicht zu fassen. Und er hat Angst vor einer Botschaft im Evangelium, das alte Ordnungen und Macht auch in Frage stellt. Und die Angst des Herodes wird dann zum Antrieb hemmungsloser Brutalität. Nach dem Kindermord in Bethlehem bleibt das theologische Problem bestehen, wie denn der Mord der Kinder von Bethlehem um der Rettung des Jesuskindes willen gerechtfertigt werden kann. Warum mussten die alle sterben, nur damit einer gerettet wird und dann als Retter auftreten kann? Das ist eine Frage, die nicht zu lösen ist. Erkennbar wird aber das: Der lebendige Gott handelt in der Geschichte und durch die Geschichte und so auch durch einzelne Menschen, seien es Gläubige oder Ungläubige. Aber die Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt lässt sich nicht gewaltsam aufhalten oder beenden. Die Fassung der Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium ignoriert den Kindermord von Bethlehem nicht. Und Matthäus hält das aus, das zu zitieren. Und was bei Matthäus dargestellt wird, ist wirklich schlimm. Und damit passt es genau in die Welt, in der Auschwitz stattgefunden hat, in der Millionen Menschen heute noch verhungern, auch in diesen Weihnachtstagen, und wo Menschen heimatlos auf der Flucht sind. Und wir in Europa fürchterliche Angst vor den Flüchtlingen haben. Weihnachten ist nicht immer stille Nacht, heilige Nacht. Da müssen auch Unschuldige leiden, damit der Retter sein rettendes Werk tun kann. Das Kind wird ja gerettet für härtere Tage. Und von seiner Geburt aus führt der gerade Weg zum letzten Schrei des Mannes am Kreuz. Gott sei Dank waren die Tage des Herodes dann ja endlich gezählt. Er war übrigens bekannt in seiner Zeit als unübertroffener Meister des Meuchelmords, das mal so zu formulieren. Er ließ 300 Hofbeamte umbringen, um seine Macht zu sichern. Er ließ 3 eigene Söhne hinrichten, um seine Macht zu sichern. Und er hatte befohlen, dass zu seinem Begräbnis aus jeder Familie im Umfeld einer getötet werden müsste, damit man wirklich trauert. So weit ist Herodes gegangen. Angst als Antrieb hemmungsloser Brutalität. Hier tun sich Abgründe auf. Aber spannend, dass Gott sich hinablässt in diese Abgründe. Zu Weihnachten, bereits zu Weihnachten und am Kreuz. Und auch als wiederkommender Christus. Wie heißt das im Philipperhymnus? Das werden wir auch gleich noch von hier vorne vorgelesen bekommen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und sie sollen bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Ich glaube, dass das für einen Herodes gilt, auch für einen Adolf Hitler und für manche Diktatoren der heutigen Zeit. Mord zu Weihnachten? Keine schöne Geschichte. Und doch wird deutlich, Jesus Christus ist der Herr. Eines Tages werden sich aller Knie vor ihm beugen. Und von dieser gut begründeten Hoffnung leben wir. Und der Retter musste auch gerettet werden, damit er zum Retter werden konnte. Aber er lässt sich auf uns ein, auf diese Welt, ihren Grenzen, ihrer Brutalität, um uns seinen Frieden zu bringen. Amen.